NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Mit Melanie Tieltges, guten Abend. Pollen und Frühjahr, na klar, das gehört zusammen. Aber Allergien machen auch im Sommer keine Pause. Was viele nicht wissen, für Allergiker ist auch die Sommersaison oft sehr belastend. Sonne, Hitze und Hitzewellen können Allergiesymptome verstärken und lösen Stress im Organismus aus. Darüber sprechen wir in dieser Visite. Mein Gast ist Dr. Ansgar Weiergraf, Allergologe und Dermatologe mit Praxen in Bramsche und Quakenbrück. Ja, Herr Dr. Weiergraf, erhöhte Temperaturen und Sonnenlicht, wenn man jetzt so Ferien hat und es ist Sommer, dann genießen das viele auch. Aber Pollen, die finden das auch gut. Wenn es warm ist, kann man sagen, wenn die Sonne scheint, dann ist der Allergieindex auch besonders hoch.
Das ist auf jeden Fall so. Wir haben in der Sommerzeit mit besonders intensiven Pollenbelastungen zu tun. Das hat verschiedene Gründe, aber hängt eben tatsächlich auch sehr stark an der Temperatur. Die Pflanzen reagieren anders bei Hitze, die Pollen reagieren anders bei Hitze. All diese Dinge kommen zusammen und verstärken sich zu einem besonders problematischen Mix.
Ist das jetzt nur die Menge der Pollen, die sich eben gut verteilen bei der Wärme, oder sind die auch, sage ich mal, aggressiver geworden?
Beides. Die Verteilung gerade in trockener Luft ist sehr viel weiter. Die Pollen fliegen weiter, wenn sie trocken sind. Die Standzeit in der Luft ist länger. Aber die Struktur der Pollen verändert sich tatsächlich auch durch die Hitze. Auch die Pflanzen haben einen Hitzestress. Und dieser Hitzestress verändert die Zusammensetzung der Eiweißbestandteile an den Pollen, was dazu führt, dass genau die Eiweißbestandteile, die Allergien auslösen, stärker ausgeprägt werden.
Das ist so eine Art Teufelskreis, kann man sagen, denn Hitze löst ja auch Stress im Körper aus, also auch bei Allergiebetroffenen. Was bedeutet das?
Der Hitzestress hat tatsächlich viele Bedeutungen in dem Zusammenhang. Die Hitze macht Stress an den Schleimhäuten. Die Schleimhäute trocknen aus, werden eben empfänglicher für alle möglichen Reize, aber eben auch für Allergene und reagieren dann stärker. Und gleichzeitig führt die Hitze eben dazu, dass eben, wie wir schon sagten, die Pollenkonzentration steigt und die Belastung auch steigt. Und da kommt eben wieder der Hitzestress der Pflanzen ins Spiel. Stress im Allgemeinen, wenn man jetzt mal von dem Hitzestress eben etwas weiter den Begriff fasst, führt dazu, dass die immunologische Abwehrlage sich verändert und teilweise eben sogar verstärkt. Das sind ganz interessante Mechanismen, die dazu führen, dass wir tatsächlich bei Hitze mehr Allergieprobleme haben.
Also auch heftigere Beschwerden, nicht nur Triefnase und dicke Augen, sondern vielleicht auch dann asthmatische Beschwerden oder Luftwegeprobleme.
Genau so ist es. Es gibt ja eine Vielzahl von Reaktionsformen allergischer Natur. Und dieser sogenannte Etagenwechsel von Nase und Augen hin zu den tieferen Atemwegen, zu den Asthmabeschwerden, ist eben besonders gefährlich und möglichst eben zu vermeiden. Und auch das Risiko steigt bei Hitze.
Beobachten Sie das in Ihren Praxen, dass dann der Zulauf sozusagen im Sommer enormer ist als sonst?
Unbedingt. Gerade in diesen Wochen jetzt kommen viele Patienten, die fragen nach Therapiemöglichkeiten. Glücklicherweise kann man eben einiges davon, gerade wenn man an ganz grundsätzliche Therapien wie die Hyposensibilisierung denkt, das sowieso eben auf einen Zeitpunkt nach der Pollensaison vertagen.
Da wollen wir gleich auch noch zukommen. Wie therapiert man das gut? Was gibt es für Hilfen? Nun machen ja den Allergikern nicht nur die heimischen Pflanzenprobleme, die wir so kennen. Der Klimawandel begünstigt auch, dass andere Arten einwandern. Was bedeutet das denn für Allergiebetroffene?
Es kommen neue Allergene ins Spiel, die wir eben bisher gar nicht kannten. Durch eben die klimatischen Veränderungen fühlen sich Pflanzen heimisch, die eben früher in südlicheren Regionen nur zu finden gewesen wären oder auch auf anderen Kontinenten. Und das kann zu großen Problemen führen und einer Verschiebung von eben ja auch klinischen Ausprägungen, die wir bisher noch nicht in der Form kannten.
Ich habe gelesen vom beifußblättrigen Traubenkraut. Das klingt erstmal ganz lustig, aber ist es überhaupt nicht für Allergiebetroffene, sondern ist auch so eine eingewanderte Art, die Probleme macht. Können Sie mal beschreiben?
Genau, die Ambrosia, würden wir sagen, ist eben eine neue Pflanze tatsächlich auf dem Allergiespielfeld, die große Bedeutung hat und eben auch zunehmende Bedeutung. Die ganz klassische Allergiesymptome mit Nase- und Augenreizung eben produzieren kann und eben eine zunehmende Bedeutung auch in der Therapie gewinnt.
Und das Problem ist ja bei diesen Pflanzen auch, dass die durch den Klimawandel, dadurch, dass es früher warm wird, ja, länger blühen, beziehungsweise die Saison startet früher.
Das ist definitiv so. Über Jahrzehnte schon verlängert sich die Saison nach vorne und nach hinten. Die Intensität nimmt zu, also eben eine Gemengelage, die insgesamt für Allergiker sehr problematisch ist.
Stichwort Ozonbelastung und Luftqualität generell im Sommer. Da ist ja auch viel Feinstaub unterwegs. Spielt das auch eine Rolle bei Symptomen?
Das spielt eine ganz große Rolle. Ähnlich wie die Austrocknung der Schleimhaut können Reizstoffe wie Ozon oder eben auch Luftschadstoffe eben Schleimhautreizungen auslösen und dadurch eben so die Grundbereitschaft zu allergischen Reaktionen eben deutlich steigern.
Nun haben Sie schon gesagt, das ist vor allem natürlich für Pollenallergiker, für die Luftwege eine Problematik, aber bei manchen Menschen lösen ja Sommer und Sonne auch Hitzesymptome auf der Haut aus. Es gibt gibt Ausschläge. Was ist da zu nennen im Zusammenhang mit Sommer?
Das berühmteste ist die sogenannte Sonnenallergie, die keine Allergie ist. Die würden wir als polymorphe Reaktion, polymorphe Lichtdermatose bezeichnen. Es gibt eben eine Reizbarkeit der Haut, besonders im Frühjahr, auf die UV-Strahlung. Und dann entstehen Reaktionen, die einer Allergie sehr ähnlich sehen, aber im Grunde eben nicht diesen klassischen Allergiemechanismus folgen. Und da ist einfach wichtig, Sonnenschutz zu betreiben, sich langsam zu gewöhnen. Und dann hat man dieses Problem eigentlich nicht. Also eine andere Therapie dagegen, außer eben symptomatisch gegenzusteuern, gibt es auch nicht.
Ja, Sonnencreme ist ja ohnehin Pflicht, vor allem auch bei Kindern. Und ich sag mal, mittags nicht in die Sonne zu gehen, ist ja inzwischen schon ein Tipp, ja, der sich auch abgenutzt hat. Das weiß jeder. Dennoch, ja, ist das ja mit der Sonnencreme und mit dem Hautschutz immer so eine Sache. Da gibt's ja auch auf den Tuben, auf den Packungen Angaben. Hilft da viel oder muss man ständig nachcremen? Was empfehlen Sie?
Der Lichtschutzfaktor, auf den Sie anspielen, der gibt im Grunde eine Verlängerung der Eigenschutzzeit an. Also das, was eben unsere Haut ohne Schaden eben überstehen kann, und das sind in der Regel nur wenige Minuten, das verlängert sich eben um diesen Faktor, der da angegeben wird. Und insofern ist es schon so, dass eben mehr auch mehr hilft. Man muss dann einfach seltener nachcremen, wenn man einen hohen Lichtschutzfaktor wählt.
Okay, aber natürlich sind so Sonnenhüte und eine geeignete Kleidung vielleicht auch noch besser, ne?
Das ist der ideale Lichtschutz, das ist der textile Lichtschutz, würden wir sagen. Damit hält man die UV-Belastung der Haut dann ganz fern.
Sie haben schon gesagt, dass die Sonnenallergie eigentlich gar keine richtige Allergie ist. Es gibt ja auch noch so andere Hautreaktionen, die mit Sommer assoziiert sind, zum Beispiel Nesselsucht las ich noch. Was ist dazu zu sagen?
Die Urtikaria ist auch so ein allergologisches Chamäleon. Also oft keine echte Allergie, aber eben ein Zeichen für eine sehr starke Reizung oder Aktivierung des Immunsystems. Spielt eine bestimmte Rolle oder eine Zelle spielt da eine große Rolle, die Mastzelle. Und diese Mastzellen, die sind eben die Produzenten von Histamin. Und die Antihistaminika, die in aller Munde ja sind als Allergietabletten, die greifen genau an diesem Mechanismus ein.
Wie muss man sich das mit der Nesselsucht vorstellen? Wie prägt sich das aus?
Es sieht tatsächlich aus wie Brennnesseln, aber so eben eher in einer ausgeprägten Form, als wäre man in die Brennnesseln gefallen.
Klingt sehr unangenehm.
Und es juckt sehr stark, es ist wirklich sehr unangenehm und zeigt eben diese maximal aktivierte Immunlage an. Und da muss man dann eben gegensteuern, teilweise auch mit höheren Dosierungen Antihistaminika, was aber auch sehr gut funktioniert. Und dann gibt es oft die Frage nach einem Allergieauslöser, die man dann oft verneinen muss. Man sucht dann danach gegebenenfalls, wenn das Problem länger besteht. Aber oft wird man da nicht fündig werden.
Alles klar. Und wir gucken jetzt gleich mal, wie sieht die Therapie aus bei Allergien und Hitzestress im Sommer. Zu Gast ist Dr. Ansgar Weiergraf, Allergologe mit Praxen in Bramsche und Quakenbrück. Und er hat heute Vormittag auch Ihre Fragen zum Thema am Visite-Hörer-Telefon. Beantwortet mehr dazu gleich bei uns. Eine sanfte, warme Brise dient als ideales Transportmittel, um die Pollen zu verbreiten. Wissenschaftliche Forschung weist eine klare Verbindung auf. Je mehr Sonneneinstrahlung in einer Region, desto höher ist das Pollenvorkommen. Wie kommen Allergiker gut durch den Sommer? Im Studio sind Melanie Thielkes und der Allergologe Dr. Ansgar Weiergraf. Und er hat heute Vormittag am Visite-Beratungstelefon Fragen zum Thema beantwortet, zum Beispiel diese.
Also folgendes, ich habe mit 36 das erste Mal Heuschnupfen gekriegt, das war ein Jahr, nachdem ich mein erstes Kind gekriegt habe.
Ja.
Und dann ging es jedes Jahr so weiter.
Mhm.
Und dann hieß es, haben Sie Tiere? Nein, hatten wir nicht, damals noch nicht. Jetzt habe ich einen Hund, den habe ich jetzt schon über 10, 20 Jahre, sage ich mal, nicht denselben, sondern verschiedene. Jedenfalls hat mich dann der HNO mit 60, hat er dann gesagt, Desensibilisierung,
ja.
Ob das noch die Krankenkasse bezahlen würde, hat sie aber. Jedenfalls, das hat sehr gut geholfen, muss ich sagen. Allerdings ist jetzt wieder Schicht, Schluss damit. Das hat also 5 bis 8 Jahre gehalten und dann ging es langsam wieder los. Und die schlimmste Zeit war immer zwischen Mai und Juni.
Ja, okay.
Und letztes Jahr war es ganz besonders schlimm. Da war ich dann beim Hausarzt, der hat mir eine Spritze gegeben, das hat nichts geholfen. Dann war ich noch beim HNO, der hat mir dann 20 Milligramm Cortison, also Prednison aufgeschrieben. Das sollte ich 3 Tage nehmen, habe ich gemacht. Ja, und dann habe ich mich einfach ausgeschlichen, weil er mir dazu nichts mehr gesagt hat. Das hatte ja nicht geholfen. Und dieses Jahr ist es so, genau wieder das Gleiche, Mai, Juni. Ich habe dann angefangen mit Lorano Pro und alle anderen Mittel habe ich schon durch. Mhm. Nichts hat geholfen. Lorano Pro ging einigermaßen.
Ja.
Aber dann habe ich jetzt zusätzlich, habe ich mich jetzt selbst therapiert. Ich hatte noch Tabletten übrig. Erst 3 Tage 20, dann habe ich es halbiert auf 10, dann habe ich nochmal geviertelt auf 5 und dann hatte ich zufällig noch 2 Milligramm.
Okay.
Und jetzt bin ich erstmal einigermaßen durch.
Ja, weil die Saison für Sie vielleicht jetzt ein bisschen besser ist. Aber was Sie da schildern, ist eben leider nicht so ganz ungewöhnlich, dass eben Symptome wiederkommen oder auch neue hinzutreten. Ja. Es spricht überhaupt nichts dagegen, das eben nochmal abzuklären. Man prüft dann eben auch einmal auf möglicherweise neue Allergien. Aber so eine Gewöhnungstherapie, wie Sie sie schon kennen, eine Hyposensibilisierung, die könnte man durchaus eben nochmal angehen.
Jetzt bin ich 76, da wird das wohl nicht mehr klappen.
Ja, also diese Kostenübernahme-Fragestellung, die gibt es in dem Grunde nicht. Also das würde schon auch jenseits der 70 gehen, aber man müsste erst einmal sauber gucken, womit man es jetzt zu tun hat.
Ja.
Und die Cortisonbehandlung, die Sie machen, ist ja eine vielleicht für den Moment wirksame, aber eben doch nicht so ganz nebenwirkungsfreie Therapie und das können Sie auf gar keinen Fall auf Dauer so weitermachen.
Mhm.
Dementsprechend müssen Sie da schon nochmal in den Kontakt treten mit den Ärzten, die Sie da behandelt haben. Auch der HNO-Arzt dürfte dazu nochmal eine Meinung haben und eben an erster Stelle steht eine neue Testung.
Oh yeah.
Der Hund ist übrigens nicht verantwortlich, also nee, mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Allergie gegen Hundehaare spielt nicht so eine ganz große Rolle.
Nee, bloß beim allerersten Mal, haben Sie ein Tier,
ja.
War die Frage.
Ja, weil eben tatsächlich das Vorhandensein von Haustieren eine Zeit lang eben auch als Risikofaktor gesehen wurde. Das ist nicht so ganz einheitlich zu beantworten. Wenn man zum Beispiel ausreichend viele Tiere hat, dann ist man wieder eher geschützt. Also das spielt nicht so eine ganz große Rolle. Für Ihre Fragestellung, die sich klar in einer Saison abspielt, sowieso nicht.
Ja, also ja, ja.
Man kann jetzt natürlich da nochmal überlegen, ob Sie diese Zeit für so eine Hyposensibilisierungstherapie nochmal aufwenden wollen. Das dauert ja ein bisschen. Ne?
Ja, es sind 3 Jahre. Also ich kriegte immer Spritzen damals.
Ja, das ist auch richtig. Oder Sie versuchen eben diese symptomorientierte Behandlung mit dem Lorano, was Sie sagten. Das ist ja ein gutes Präparat. Eines von mehreren Möglichkeiten natürlich. Da kann man auch mal ein bisschen ausprobieren und testen. Aber wenn Sie das dann eben früh genug anfangen, bevor Sie eben Symptome kriegen, dann werden Sie wahrscheinlich einen besseren Verlauf in der Saison haben und hoffentlich eben diese Cortisonbehandlung, die ich persönlich gar nicht mag, eben nicht brauchen.
Ja, okay. Das ist eine gute Idee. Bloß ich muss wissen, ja, da muss ich Anfang Mai.
Ja, genau. Anfang einfach früh dabei sein, bevor sich eben die ersten Beschwerden einstellen.
Ja, okay. Das mache ich. Dankeschön.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Okay, danke.
Alles Gute. Tschüss.
Ja, tschüss.
Das Visite-Beratungstelefon im Studio sind Melanie Thieltges und Dr. Ansgar Weiergraf. Hallo.
Schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Doktor. Mein Name ist Junghans. Ich frage wegen einer Geschichte. Meine Frau hat starke Allergien. Die hat früher mal vor etlichen Jahren schon so eine Sensibilisierung gemacht.
Ja.
Wir stellen aber in den letzten Jahren fest, dass sich offensichtlich die Allergie wieder verschlimmert. Kann man das wiederholen? Sollte man das wiederholen oder was wäre ratsam?
Ja, da wäre erstmal ratsam, einen neuen Test zu machen, um zu gucken, ob sich vielleicht da was verschoben hat, ob es eine neue Allergie gibt, die hinzugetreten ist. Und dann kann man durchaus, auch wenn es das gleiche Allergen wäre, nochmal eine Hyposensibilisierung machen. In den Jahren haben sich auch die Medikamente verbessert und weiterentwickelt, sodass das vielleicht sogar doppelt Sinn macht.
Okay, herzlichen Dank.
Das war ja schnell beantwortet. Ja. Wir danken für Ihren Anruf und drücken Ihrer Frau die Daumen.
Ne? Ja, die Testung ist der erste Schritt. Ne?
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich.
Alles klar.
Alles klar, alles Bis Gute dann. Für Sie.
Tschüss. Tschüss.
Danke ebenfalls. Das Visite-Beratungstelefon im Studio sind Melanie Thieltges und Dr. Ansgar Weiergraf. Hallo.
Ja, ich habe eine Frage. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Pollenallergie. Meine Nase ist öfter mal zu und ich habe ständig Schleim im Hals, den ich abschlucken muss den ganzen Tag. Und es kribbelt manchmal in der Nase, mal ist er so ein bisschen verstopft. Und da wollte ich mal wissen, ob das eventuell eine Pollenallergie sein könnte. Ich habe mir einfach von einer Drogerie erstmal so ein Allergie-Nasenspray geholt. Aber könnte das ein Heuschnupfen sein?
Das, was Sie da schildern, kann sehr gut ein Heuschnupfen sein. Und Sie sind ja gerade in der klassischen Heuschnupfen-Saison, wo die Gräser und Roggenpollen eben stark eine Rolle spielen und andere Allergene auch. Also man wird als erstes gucken wollen, woran kann es liegen. Und dazu braucht man einen Hauttest und eine Blutentnahme. Und wenn man die Ergebnisse dann eben anschaut, dann wird man Ihnen die Frage ganz klar beantworten können. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, aber das passt nicht so gut zu dem, was Sie schildern, dass Sie eben nur einen Virusinfekt haben. Das kann auch mal sein, aber Sie schildern schon relativ klar allergische Probleme.
Ja, genau. Und also das ist so widerlich, dieses Schlucken immer, ne, dass der Schleim läuft. Dann ist es mal am Tag wieder weg und dann kommt es plötzlich wieder. Und dann, wie gesagt, habe ich ständig diese Halsschmerzen eben durch diese Schluckerei so. Ne?
Dann sollten Sie das abklären. Das ist auch tatsächlich heutzutage nicht so ganz ungewöhnlich, dass man vielleicht ein Leben lang gar nichts hatte und dann auch mit über 70 sowas auch noch entwickeln kann.
Ja, genau, ne. Wie gesagt, ich war bei meinem Hausarzt, aber die sagen, die machen im Moment keine Allergietests, die machen sowas nicht.
Mhm. Ja.
Und dann sagte die aber zu mir, die Schwester, dass sie das eben im Moment gar nicht machen können und dass man das jetzt im Moment auch nicht machen würde, so einen Test, weil jetzt überall die Pollen fliegen.
Ja, das ist teilweise richtig, aber eigentlich auch nicht. Also man kann die Testung das ganze Jahr machen und vor allen Dingen die Blutentnahme ist eben unabhängig von der Saison verwertbar.
Die kann man also auch machen?
Die kann man auf jeden Fall machen. Die könnte auch der Hausarzt machen, ansonsten soll der Hausarzt Ihnen eben jemanden nennen, der es macht.
Ja, okay, alles klar.
Vielen Dank für Ihren Anruf und vielen Dank für die Frage, die sehr wichtig ist, denn ich denke, das stellen sich viele Hörerinnen und Hörer auch die Frage, ob man auch, sage ich mal, im etwas höheren Alter so eine Pollenallergie noch entwickeln kann. Und das ist ja tatsächlich der Fall. Insofern,
genau
super darum, Frage.
Ne? Alles klar.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute von dieser Stelle.
Ja, danke schön.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Ja, tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Luftübertragene Allergene wie Pollen und Sporen werden bei höheren Temperaturen deutlich aktiver. Entsprechend haben Menschen während der wärmeren Sommermonate mit deutlich mehr Allergiesymptomen zu kämpfen. Zudem steigt das generelle Stresslevel bei Hitze. Das Immunsystem kann heftiger reagieren. Im Studio ist der Allergologe und Dermatologe Dr. Ansgar Weiergraf. Herr Dr. Weiergraf, vorbeugen ist ja besser als Niesen und Luftnot auf jeden Fall. Wie können sich Betroffene auf diese pollenintensiveren Hitzemonate denn vorbereiten? Stichwort Medikamente.
Ja, da gibt es grundsätzlich verschiedene Ansätze in der Therapie. Ganz, ganz wichtig ist die symptomatische Therapie, die an der Ursache im Grunde nichts ändert, aber eben die Allergieauswirkungen gut beherrschen kann. Und da als wichtige Gruppe an Medikamenten Tabletten, die man als Antihistaminika bezeichnet, weil sie eben gegen den Botenstoff Histamin gerichtet sind, der eine wichtige Rolle bei den Allergien spielt. Und da wäre wichtig, dass man eben die Therapie konsequent genug macht und früh genug anfängt, bevor eben starke Symptome entstanden sind, weil dann die Wirkung nicht so stark sein wird.
Also kann das bei manchen Menschen auch schon dann im frühen Frühjahr sein?
Unbedingt, ja. Da ist es dann wichtig, eben zu wissen, was sind meine Sensibilisierungen. So würden wir eben diese Auffälligkeiten, die man im Hauttest oder im Bluttest eben nachweisen kann, nennen. Und wenn man dann eben weiß, wogegen bin ich sensibilisiert, noch wichtiger ist zu wissen, in welcher Saison habe ich Probleme, dann kann man eben auch entsprechend gucken, welche Pollen fliegen wann und dann eben früh genug einsteigen mit dieser symptomorientierten Behandlung, die eben sehr gut wirksam sein kann.
Nun finden ja Pollen leider ihren Weg, weil sie sehr klein sind und wir hatten schon angesprochen, weil sie sich im Sommer eben auch besonders gut verbreiten und aggressiver sind. Also wenn ich jetzt als Allergiebetroffene den Tag plane, macht das schon Sinn, morgens als erstes auf so eine Pollenvorhersage-App zu gucken?
Das macht großen Sinn, weil man dann eben vielleicht auch im Tagesverlauf eben Anpassungen vornehmen kann und eben früh genug mit der Therapie einsteigen kann, die eben am besten wirkt, wenn sie tatsächlich prophylaktisch genommen wird. Und es gibt so ein paar ganz interessante Unterschiede, eben auch im Tagesverlauf. Da muss man einen Unterschied machen zwischen Stadt und Land. Auf dem Land wäre eben tatsächlich in den Vormittagsstunden die höchste Pollenbelastung zu erwarten. In der Stadt, wo eben die heißere Luft dann tagsüber aufsteigt und abends dann wieder herabfällt, kommen dann die Pollen wieder eben zum Zuge, sodass man da eher in den Abendstunden tatsächlich damit rechnen darf. Und auch das kann man dann vielleicht in der Pollen-App schon sehen.
Ist ja auch gerade im Hinblick darauf, wann lüfte ich die Wohnung jetzt bei Hitze, total wichtig. Empfehlen Sie da?
Ja, da wäre eben dann außerhalb dieser Tagessaison zu lüften eben ganz wichtig. Und das würde dann bedeuten, auf dem Land eher eben abends und in der Stadt eher morgens.
Ja, ja. Nachts geht wahrscheinlich immer.
Ne? Nachts geht immer, genau.
Okay, bleiben wir mal noch so ein bisschen bei den Pollen und wie halte ich die am besten aus dem Haus, aus der Wohnung? Fürs Haus werden ja auch spezielle Luftreiniger für Allergiker angeboten. Sind solche Filter eigentlich sinnvoll?
Diese Filtersysteme sind effektiv, ja, aber das ist natürlich ein gewisser technischer Aufwand, den man sich dafür ins Haus holen muss. Also diese tageszeitlichen Schwankungen, die sind eben auf jeden Fall zu beachten.
Würden Sie sagen, dann auch lieber öfter saugen und Staubwischen, um das alles so ein bisschen einzudämmen?
Unbedingt, aber auch hier ist dann eben wichtig, die Pollen auch wirklich einzufangen und nicht nur in der Luft zu verteilen. Da wäre dann eben ein entsprechend geeigneter Staubsauger eben wichtig.
Es gibt ja auch diese Nasenspülungen, mit denen man sich zwischendurch mal so Linderung verschaffen kann. Das hilft auch im Tagesverlauf, oder?
Unbedingt. Das ist ja eine sehr verträgliche, sichere und gut wirksame Reduktion von Pollenbelastung an der Schleimhaut durch eben so eine leichte Kochsalzlösung, Spülung. Das geht sehr, sehr gut.
Sie sagten schon, die Medikamente können die Beschwerden auch im Vorfeld schon ja auffangen sozusagen, wenn ich da diese Antihistaminika nehme. Nun gab es ja über Jahre immer auch Berichte über Nebenwirkungen, dass Allergiker sehr müde werden von diesen Tabletten. Was hat sich da verbessert?
Früher waren diese Medikamente, die eben das Histamin blockieren, sehr gut auch im Gehirn wirksam. Das ist teilweise auch notwendig und eben nutzbar. Aber es macht eben genau diese Nebenwirkung mit Müdigkeit, sodass sich da eben eine Weiterentwicklung eben Bahn gebrochen hat, wo man eben Medikamente zur Verfügung hat, die weniger müde machen. Also da teilt man die Wirkstoffklasse der Antihistaminika in zwei Generationen und die alte Generation, die macht eben müde, weil man eben diese zentrale, also im Hirn lokalisierte Wirkung eben hat und die zweite Generation, die macht das eben kaum oder viel, viel weniger.
Also da hat sich schon die Entwicklung wirklich in die richtige Richtung begeben. Um jetzt dauerhaft von einer Allergie befreit zu sein oder die Beschwerden wirklich stark abzumindern, setzen ja Betroffene auf diese Hyposensibilisierung, die Sie schon angesprochen hatten. Und Sie haben schon gesagt, das muss man außerhalb der Saison machen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie das genau abläuft.
Die Hyposensibilisierung verursacht eine Toleranz des Immunsystems gegenüber dem Allergen, was man eben hat. Also das Immunsystem gewöhnt sich an den problematischen Stoff durch ein wiederholtes Zuführen. Also man provoziert den Körper oder das Immunsystem immer wieder mit dem Allergen und dann irgendwann, bildlich gesprochen, verliert es das Interesse daran. Es ist immunologisch sehr komplex, was da passiert, und es dauert relativ lang. Es ist ein wirklich dickes Brett zum Bohren, und deswegen ist eine konsequente Behandlung über 3 Jahre, das ist eben wichtig zu wissen, eben der Schlüssel, der aber dann wirklich oft zu einem guten Erfolg führt.
Das heißt also, Betroffene brauchen da auch ein bisschen langen Atem und eine Disziplin und müssen da einfach an dem Thema dranbleiben.
Das ist ganz, ganz wichtig und leider nicht ganz selbstverständlich. Also die Abbrecher- oder Nicht-Durchhalterquote ist sehr hoch bei diesen Therapien, die eben ein bisschen aufwendig sind. Es gibt ganz grundsätzlich gesagt 2 Arten von Hyposensibilisierung. Die einen wirken über den Kontakt mit der Mundschleimhaut. Das ist eben eine relativ moderne Entwicklung, die auch eine gute Wirksamkeit verspricht, aber in den ersten Wochen doch Schleimhautreaktionen produziert. Allergiker kennen das oft, eben, dass auch Nahrungsmittel teilweise Reaktionen machen können an der Schleimhaut. Genauso muss man sich das vorstellen. Das ist nicht so ganz angenehm, schwächt sich aber innerhalb von Wochen dann deutlich ab. Und die andere Möglichkeit sind Spritzen, die diese Problematik nicht produzieren, die aber dann eben alle 4 bis 8 Wochen, in der Regel 6 Wochen, eben in der Praxis gegeben werden müssen. Mit einer Wartezeit, um eben allergische Reaktionen direkt danach zu beobachten.
Wie entscheiden Sie das, was für wen geeignet ist, also diese Spritzentherapie oder die andere Form?
Beides hat Vor- und Nachteile. Am Ende entscheiden es natürlich die Patientinnen und Patienten. Wir beraten eben über beide Therapien, die tatsächlich Vor- und Nachteile bieten, beide Behandlungen, und ungefähr 50-50 entscheiden sich dann die Patientinnen und Patienten auch.
Verstehe. Nun wissen wir ja alle, im Sommer direkte Sonne und Mittagshitze meiden. Wir haben es auch schon eben angesprochen, das ist schon fast eine Binsenweisheit. Unterschätzen das Allergiebetroffene trotzdem manchmal, auch im Urlaub speziell?
Das denke ich schon. Diese Zusammenhänge sind ja auch immunologisch sehr interessant und komplex und vielleicht eben noch nicht so in aller Munde. Aber das ist eine Sache, die man eben durchaus betonen sollte, weil den Betroffenen dadurch eben gut geholfen werden kann, eben entsprechende Strategien zu entwickeln.
Nun hatten Sie schon gesagt, dass natürlich Stress im Körper durch Hitze auch allergische Reaktionen noch verstärken kann. Was sind denn so Faustregeln, wie ich mich da am besten verhalten sollte, um das zu minimieren, wenn es jetzt so eine Hitzewelle ist wie gerade zum Beispiel?
Ja, das ist tatsächlich natürlich nicht leicht zu beantworten, weil es um Stress in jeder Form geht, der immer eine immunologische Wirkung hat. Und Sie können ja nicht alle Stressoren im Alltag ausschalten, und oft ist das eben auch gar nicht sinnvoll. Aber die Antwort des Immunsystems wird tatsächlich immer gleich lauten, dass eben die Allergie sich verstärkt durch Stress, sei es durch Hitzestress oder psychischen Stress, beruflichen Stress, das ist im Grunde völlig wurscht.
Ja, Sonne und Hitze können Allergiesymptome noch verstärken. Das ist unser Thema in der Visite und wie man gut durch den Sommer kommt. Und Ihre Fragen zum Thema, die hat Dr. Ansgar Weiergraf heute Vormittag am Visite-Beratungstelefon beantwortet und antworten dazu gleich hier. Am Mikrofon Melanie Thielkes. Die Pollensaison beginnt durch den Klimawandel früher, aber auch die zunehmend heißen Sommer machen Allergikern arg zu schaffen. Sonne und Hitze sind tückisch, weil sie Allergieauslöser verbreiten und stärken und die ohnehin schon schwülen Sommermonate noch belastender für Allergiker machen. Wie komme ich gut durch den Sommer? Ihre Fragen zum Thema hat der Allergologe Dr. Ansgar Weiergraf aus Bramschau heute am Visite-Service-Telefon beantwortet. Zum Beispiel diese.
Schwertmann Neunkirchen, ich habe mal eine Frage zu der Allergie. Ich habe eine Hausstauballergie und eine Hausmilbenallergie. Dann habe ich eine Katzenallergie, Birkenpollen, Haselnusspollen. Das eine ist ja pflanzlich und das andere ist tierische Allergie, also auf Tierhaare. Für eine Desensibilisierung kann man sich ja nur für eins entscheiden, entweder für die Tierehaare oder für die pflanzliche Sache. Ist meine Frage jetzt. Oder habe ich das mal falsch verstanden?
Ja, man kann schon auch Therapien kombinieren. Man würde das dann eben so in einer Folge erst das eine, dann das andere dazu nehmen. Das ist schon denkbar. Sie müssen selber eben mit dem Kollegen oder dem Kollegen dann eben überlegen, in welcher Reihenfolge das Sinn macht. Die Priorität sollte das sein, was Ihnen am meisten Probleme macht. Die Tierhaarallergie, gerade gegen Katzen, ist als Hyposensibilisierung nicht so ganz unproblematisch. Also da geht es mit den Hausstaubmilben und den Pollen schon sehr, sehr viel besser. Und von daher muss man da eben überlegen, was als erstes Sinn macht für Sie.
Ja, wie gesagt, Katzen kann ich aus dem Wege gehen, das andere Hausstaub und Milben kann ich nicht aus dem Wege gehen und auch Birkenpollen nicht.
Genau.
Ich nehme zwar auch immer so ein Präparat, was ich aus der Apotheke hole, aber das Mittel macht mich immer müde und ich habe auch noch eine Vorerkrankung, bin Diabetiker und Bluthochdruck, das hat jetzt aber nichts mit, denke ich,
das wäre kein Widerspruch, also man würde dann auf jeden Fall, so wie Sie schildern, eben diese Birkenpollen-Hyposensibilisierung machen und eben diese Hausstaubmilben-Sensibilisierung dazu, das ist technisch überhaupt kein Problem. Und dann werden Sie eben in einer absehbaren Zeit auch deutliche Effekte spüren.
Also die Krankenkasse wird das aber tragen.
Ja, das ist eine zugelassene Therapie. Das liegt dann in der Verantwortung des Arztes, das auch zu verordnen.
Gut, dann bin ich schon ein bisschen weitergekommen.
Ja,
dann
prima.
Bedanke ich mich.
Alles Gute. Tschüss.
Das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Thieltges und Dr. Ansgar Weiergraf. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, und zwar, ich habe Ihren Bericht heute vorhin im Radio gehört wegen Allergien und sowas.
Ja.
Und ich wollte Ihnen einen Tipp geben. Ich habe selbst 16 Jahre lang Asthma und Pollenallergie gehabt.
Ja.
Und bin durch einen bekannten Arzt hingekommen und habe dort eine Sauerstofftherapie mit Eigenblutinfusion gehabt.
Ja, okay.
Und das 6-mal und seitdem bin ich von meinem Asthma und von meinen Allergien bin ich befreit.
Ja.
Also mir hat es gut geholfen. Ich habe bei Ihrem Kollegen 6 Spritzen gehabt mit Eigenblutinfusion, Blut aus der Vene raus und ins Gesäß wieder rein.
Genau, so macht man das. Die Eigenbluttherapie ist eben eine, die das Immunsystem sehr stark aktiviert und eben auch tatsächlich regulieren kann.
Ja.
Mit dem guten Ergebnis, muss man sagen, haben Sie ein bisschen Glück gehabt, aber das sei Ihnen gegönnt. Die Studienlage zu diesen Therapien ist da nicht so ganz uneinheitlich.
Ja. Funktioniert wahrscheinlich nicht bei jedem Menschen gleich
gut. Nein, ich habe es auch weitergegeben bei einer Schulfreundin von meiner Tochter, die hat das auch, aber bei der hat es nicht angeschlagen.
Ja, das kann eben immer vorkommen. Vielen Dank, dass Sie von Ihrer Erfahrung berichtet haben, Frau Mora.
Alles Gute Ihnen.
Ja, tschüss.
Und ich wünsche Ihnen daran, dass Sie die anderen Patienten damit helfen können.
Jawohl.
Tschüss.
Tschüss.
Herr Dr. Weiergraf, Sie haben schon erklärt, wie es zu allergischen Reaktionen kommt, was sozusagen da im Immunsystem abläuft in unserem Körper. Nun ist es so, dass Menschen durchaus, die eine Pollenallergie haben, da auch verstärkte Reaktionen erleben können, wenn sie bestimmte Dinge essen. Das nennt man Kreuzreaktion. Können Sie das mal erklären?
Ja, gerne. Das ist eine Reaktion, die eigentlich gegen die Pollen gerichtet ist. Also der Klassiker wäre eine Birkenpollenallergie, die eine Kreuzreaktion macht zu Kernobst zum Beispiel. Also dass man dann eben bestimmte Apfelsorten, auch da gibt es Unterschiede, oder eben auch Kirschen, eben anderes Kernobst genauso plötzlich nicht mehr so gut verträgt. Da gibt es dann Reaktion an der Mundschleimhaut mit Kribbeln und so einem Art Juckreiz, die man eben vorher nicht hatte. Und das ist dann genau die Kreuzallergie, die sich eben nur durch die Hintertür eben gegen das Lebensmittel richtet. Das ist keine echte Nahrungsmittelallergie, sondern eine Kreuzallergie, die die Pollenallergie als Grundlage braucht.
Also im Prinzip etwas, das entstanden ist aus der Pollenallergie und das ich dann wahrscheinlich zufällig bemerke, wenn ich mal in einen Apfel reinbeiße und denke, was ist das für ein komisches Mundgefühl?
Ganz genau. Und das Gute daran ist, dass also die Kreuzallergie-Reaktion selber kann man nicht gut behandeln. Auch da würde eben die Symptombehandlung durch Antihistaminika und Co. eine Wirkung versprechen. Aber gut für die Patienten wäre, wenn eben eine Hyposensibilisierung gegen die Pollenallergie gemacht wird, dann gibt es eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass diese Kreuzallergie sich auch zumindest deutlich bessert.
Hm. Gibt es noch mehr Beispiele? Sie sagten schon, Birkenpollen und Apfel ist so ein Klassiker. Können Sie noch welche nennen?
Unbedingt. Wir befinden uns ja jetzt hier im Sommer in der Hochsaison der Gräserpollenallergie. Und bei Gräserpollen gibt es andere Assoziationen wie Tomaten, aber auch Kartoffeln und Hülsenfrüchte, die da eben ein Problem darstellen können. Erbsen, Bohnen, Linsen oder auch Soja als Kreuzallergie. Soja kann ja auch selber Allergien machen, aber eben auch als Kreuzallergie dann eben angehängt an die Gräserpollenallergie. Oder auch Erdnüsse, manche Getreidearten, aber auch sowas etwas Abseitiges wie Kiwi und Melone kann als Kreuzallergie eben durchaus zur Gräserpollenallergie dazugehören.
Mhm. Und da hilft dann erstmal nur, dass ich das Lebensmittel meide und merke, oh, das tut mir nicht gut.
Genau darauf ist dann zu achten. Was ich nicht vertrage, muss ich erstmal meiden, weil es dagegen keine spezifische Therapie gibt.
Hm. Sie sagten aber mit der Hyposensibilisierung, die ja, wie wir schon erwähnt haben, auch relativ lange dauern kann, können sich diese Unverträglichkeiten dann irgendwann lösen. Sprechen wir noch mal so ein bisschen über die Motivation, denn bis zu 3 Jahre so eine Behandlung durchzuhalten, ist nicht so einfach, aber es lohnt sich.
Das lohnt sich unbedingt, ist eine etwas aufwendigere Therapie, die aber, was in der Medizin nicht so ganz häufig vorkommt, wirklich an den Kern des Problems herangeht. Dass man eben nicht nur ein Symptom beherrscht, sondern eben diese Allergie als Ursache angeht und dementsprechend dann im besten Fall ganz löscht. Und dafür braucht es eben diese lange Zeit, weil das Immunsystem ein sehr langes Gedächtnis hat und sehr nachtragend ist. Dementsprechend braucht eben diese Art von Umstimmung eben auch sehr lange Zeit.
Und das heißt aber dann, ich kann wirklich damit rechnen, lebenslang befreit zu sein von der Pollenallergie, oder kann die nochmal wiederkommen?
Die kann nochmal wiederkommen, die Wahrscheinlichkeit nimmt dann aber ab und so um die 7, 8 bis 10 Jahre müsste der Effekt schon auch wirklich nachhaltig anhalten.
Hm. Wo wir schon über so zeitliche Dimensionen sprechen, ganz viele Menschen haben ja den Heuschnupfen schon in jungen Jahren und behalten ihn auch relativ lange. Aber inzwischen ist es auch möglich, in einem fortgeschrittenen Alter noch eine Allergie zu entwickeln.
Das ist gar nicht ungewöhnlich. Tatsächlich sehen wir das jetzt auch anscheinend vermehrt, dass eben auch in höheren Lebensalter eben Allergien entwickelt wurden, die eben einfach noch nicht da waren oder auch wo die Veranlagung dazu noch gar nicht bekannt war.
Woher kommt das? Hat das auch mit, den aggressiveren Pflanzen zu tun, mit den Dingen des Klimawandels, die Sie schon beschrieben haben?
Da kommt wieder dieser gleiche toxische Mix zum Tragen. Ja, das würde ich schon sagen. Eben die Umweltbelastungen, die Hitzebelastungen, die Reizbarkeit der Schleimhäute, die steigert dann eben auch die Reaktionsbereitschaft in Richtung Allergien, was ja eine immer sinnlose Reaktion ist. Also das Immunsystem hat nichts davon, diese Allergie zu entwickeln. Es ist einfach nur nervig.
Ja, einfach nur nervig, aber auch gut behandelbar, wenn man einen langen Atem hat und sich gut motivieren kann, das in den Griff zu kriegen, sagt unser Gast Dr. Ansgar Weyer-Graf. Und das war die Visite bei NDR1 Niedersachsen heute zum Thema Hitze und Sonne. Die fördert nämlich die Verbreitung von Pollen, wie Allergiebetroffene sich schützen und Hitzestress vermeiden können. Vielen Dank an meinen Gast, Dr. Ansgar Weyer-Graf, Allergologe und Dermatologe in Bramsche und Quakenbrück. Und Sie sind auch im Vorstand des Hautärzteverbands in Niedersachsen. Kommen Sie gut durch den Sommer und bleiben Sie gesund. Am Mikrofon war Melanie Thielkes. Wir sagen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.